wir einen Herrn haben, auf den wir hoffen können, auch dann, wenn wir Dinge nicht in der Hand haben, dass er da ist und dass er gut ist. Okay, ich hoffe, ihr könnt euch jetzt sammeln und konzentrieren. Und wir wollen starten in die Predigt, die kurze Zeit, in der ich noch habe. Ich weiß nicht, ob manche von euch schon mal etwas Verrücktes gemacht haben. Das haben bestimmt schon manche von euch, aber vielleicht sind manche hier, die haben schon einmal eine Diät gemacht. Eine Diät, das ist eine verrückte Idee für mich. Ich sage nicht, dass ihr jetzt die Hand heben müsst, alle, die ihr eine Diät gemacht habt. Aber ihr kennt das, man merkt, dass man irgendwie zugenommen hat. Weihnachten war gerade gewesen und man hat das Essen genossen und man hat Gewicht zugenommen und irgendwie merkt man, ja, man fühlt sich unwohl dabei. Und man dachte, eine Diät hilft mir abzunehmen und hilft mir, das wieder loszuwerden, diese übermäßigen Pfunde, die ich mir da angesammelt habe. Und sie haben eine Diät gemacht und tatsächlich, sie haben abgenommen. Und der Gewicht ist weniger geworden, aber das Problem war, dass es das wahre Problem dahinter, dass man das, was Gott gemacht hat, dass man das so sehr genießt, das ist nicht einfach weggegangen. Denn nach der Diät, was ist gekommen? Man hat ja sehr vieles verzichtet und dann nachher, dann hat man umso mehr gefuttert. Und nach kurzer Zeit ist das, was man eigentlich abgenommen hat, wieder auf der Waage gewesen, auf den eigenen Rippen und Knochen. Und zusätzlich hat man noch mehr zugenommen, weil man nennt, ihr kennt das, das ist der Jojo-Effekt, wenn man das macht. Und man nimmt noch mehr zu, wenn man so etwas tut. Also genau das Gegenteilige ist passiert, von dem, was man sich gewünscht hat und was man erwartet hat. Und ich sehe so einige schmunzeln und ich glaube, einige haben schon mal so eine Erfahrung gemacht mit einer Diät. Deshalb sage ich, das ist eine verrückte Idee, lasst euch nicht auf eine Diät ein, sondern bringt auch euer Essen und euer Trinken unter die Herrschaft Jesu Christi. Also wir kennen Dinge in dieser Welt, die genau den gegenteiligen Effekt haben von dem, was man sich wünscht und was man sich vorstellt. Und wir sind ja in der Urgeschichte in 1. Mose 1, ein 1. Mose, und da wird in einer Geschichte genau das Gleiche deutlich, das passiert ist, und da sehen wir genau das gleiche Prinzip. Der gegenteilige Effekt geschieht von dem, was sich Menschen wünschen in ihrem Herzen. Und das sehen wir beim Turmbau zu Babel in 1. Mose 11, die Verse 1 bis 9. Und wir sehen Menschen, die wollten ganz hoch hinaus. Aber genau das Gegenteil passiert von dem, was sie sich wünschen. Sie werden von Gott erniedrigt. Und genau das ist die paradoxe Reaktion von Hochmut. Dein Hochmut, er erniedrigt dich. Und das ist unser Thema. Und hör gut zu, dein Hochmut erniedrigt dich. Wenn ihr das Stichwort Hochmut hört und wenn wir darüber nachdenken, dann ist es einleitend zu sagen, das ist kein Randthema in der Bibel, was wir einfach nur ein paar Verse darüber haben. Es zieht sich eigentlich durch die ganze Schrift und eigentlich nur 2 Kapitel oder 4 Kapitel in der Bibel sprechen nicht von Hochmut. Das sind die ersten 2 und die letzten 2. Aber alle anderen sind voll durchzogen von Hochmut und Stolz. Und das heißt, wir reden hier nicht von einer kleinen Sünde, obwohl es das sowieso nicht gibt. Oder wir reden hier nicht von einer Sünde, mit der jemand zu tun hat und der andere nicht. Und jeder von uns hat da einen Bereich, wo er weiß, das ist meine Schwäche in meinem Leben und damit kämpfe ich. Nein, wir reden hier, wie es Christus Thomas sagte, von der Mutter aller Sünden. Und ihr Name ist Stolz und Hochmut. Und in der Bibel sehen wir, dass es eine Menge Dinge gibt, wie sich Stolz äußert. Also dieses Krebsgeschwür, wenn man so sagen kann, hat sehr viele Auswüchse. Und eine davon sehen wir heute im Text, und das ist Überheblichkeit, Selbstsicherheit und Selbstverwirklichung. Lass uns den Text lesen und als erstes über die Frage nachdenken, was ist eigentlich Hochmut und wie äußert er sich? 1. Mose 11, Verse 1 bis 4. Und die ganze Erde hatte ein und derselbe Sprache und ein und dieselben Wörter. Und es geschah, als sie von Osten aufbrachen, da fand sie eine Ebene im Land Shinar und ließen sich dort nieder. Und sie sagten einer zu dem anderen, wohlan, lass uns Ziegel streichen und hart brennen. Und der Ziegel diente ihnen als Stein und der Asphalt diente ihnen als Mörtel. Und sie sprachen, wohlan, wir wollen uns eine Stadt und einen Turm bauen und seine Spitze bis an den Himmel. Und so wollen wir uns einen Namen machen, damit wir uns nicht über die ganze Fläche der Erde zerstreuen. Wir haben ja letzte Woche in Kapitel 10 gesehen, wie sich die Nachkommen Sems, Hams und Jafets nach der Sintflut auf der ganzen Erde ausgebreitet haben, wie das geschehen ist und zerstreuten. Aber die Frage ist, warum ist das so gewesen? Was ist da passiert, dass das geschehen ist, dass die Menschen die Erde befüllten? Und die Antwort liefert uns eigentlich die Verse hier in 1. Mose 11, 1 bis 9. Denn als Folge der Sprachverwirrung zum Turmbau zu Babel zerstreute Gott sie in alle Länder auf dieser Welt, in ihren unterschiedlichen Sprachen. Und vor diesem Ereignis, sagt der Text, hatten die Menschen nur ein und dieselbe Sprache. Und vom Arad, wo die Arche gestrandet war, zogen sie damals in den Osten in das Land Shinar oder in die Ebene Shinar. Und eine Ebene deshalb, weil man sie gut bebauen kann, weil man da gut etwas aufrichten kann. Und das Land Shinar ist heute das Land der zwei Flüsse, Euphrat und Tigris, damals Babylonien, heute der Irak. Und in diesem Land kam es zu einer gemeinsamen Idee des Menschen, die eine Sprache sprachen. Und wir Menschen, wir sind ja vom Sündenfall von Natur aus eigensinnig und gehen unsere eigenen Wege. Und auch hier sieht man das. Und der Mensch kam zu einer gemeinsamen Idee und die Idee war ohne Gott. Und damit lehnen sie sich gegen den Schöpfer auf. Und diese Auflehnung ereignet sich in zwei Stufen. Die erste Stufe war in Vers 3, dass sie Baumaterial erstellten. Sie brannten Ziegel und sie wollten natürlich etwas bauen. Und sie ermutigten sich hier mit dem Wort wohlauf, das meint, kommt los, packen wir was an, tun wir was, bauen wir was. Und lass uns etwas errichten zu unserer Ehre. Asphalt, er diente ihnen als Mörtel. Und nachdem sie das besorgt haben, folgte die zweite Stufe, dass sie sich gegenseitig ermutigten, eine Stadt und einen gewaltigen Turm darin zu errichten. Ich meine, der Wunsch, eine Stadt zu bauen, das finden wir schon vorher in der Urgeschichte bei Henoch. Er baute sich als Erster eine Stadt, worin er seine Sicherheit suchte. Aber hier wollten sie sich nicht nur eine Stadt bauen, sondern sie wollten als Ausdruck ihres Könnens ein besonderes Wahrzeichen darin haben, in dieser Stadt. Nämlich einen Turm, dessen Spitze bis an den Himmel reicht. Und damit wollten sie buchstäblich nach den Himmel greifen. Und damit wollten sie sich, und der Text sagt es ganz klar, sie wollten sich einen Namen machen. Und ihr Lieben, wir wissen, der Mensch ist von Gott als Anbeter geschaffen. Und wenn er nicht mehr Gott anbetet, hört er nicht automatisch auf anzubeten. Er versucht sich ständig an etwas zu begeistern und etwas zu erschaffen, wo er sich erfreuen kann. Und hier sehen wir, dass der Mensch sich etwas machen will, womit er Ehre bekommt. Und hier ist eigentlich die Geburtsstunde des Humanismus. Das heißt, der Mensch, er stellt sich ins Zentrum, er ist das Maß aller Dinge. Nicht mehr der Name Gottes und seine Ehre und Verherrlichung ist im Zentrum, sondern er wird verdrängt durch den Menschen, durch seinen Stolz, der sich selber einen Namen machen will, damit er geehrt, damit er gesehen, damit er gepriesen wird und damit er letztendlich unabhängig von Gott ist. Deshalb diese Stadt mit ihrem Turm. Und seht, diese Motivation des Hochmuts sehen wir ganz klar beim Turmbau zu Babel. Und das bewegt den Menschen zum bewussten Ungehorsam gegenüber der Anordnung Gottes. Denn im Bund mit Noah hat Gott ja gesagt, seid fruchtbar und vermehrt euch und füllt diese Erde. Aber schaut in Vers 4, dann nennen sie den Grund, warum sie diese Stadt und den Turm bauen. Sie sagen ganz klar, damit wir uns nicht über die ganze Fläche der Erde zerstreuen. Also der Hochmut bringt den Menschen dahin, dass er sich nicht beugt unter die Autorität Gottes, sondern er erhebt sich selber zu der Autorität, der letzten Autorität und will, dass geschieht, was er will. Und ihr Lieben, rebellischer geht es nicht mehr, gegen Gott zu handeln. Diese Stadt als Symbol und Zentrum ihres Stolzes zu ihrer eigenen Ehre und zu ihrer eigenen Größe soll sie da sein und soll sie dienen. Und weil die Menschen damals eine Sprache sprechen konnten, hatten sie das gleiche Anliegen und ermutigten sich alle dazu, diese Stadt und diesen Turm zu bauen. Und da, das war in das Herz eines jeden Menschen. Und da war kein Mensch da, der sagte, hey, wartet mal, vor kurzem ist über diese Erde ein Riesengericht gekommen, weil wir uns nicht an Gott gehalten haben. Und wartet mal, lass uns mal drüber nachdenken. Das ist keine so gute Idee, lass uns das lieber sein lassen. Aber da war kein Mensch, der das gesagt hatte und der da gegen gearbeitet hätte. Der Hochmut, der Stolz war genauso, und ich sage das wie ein Schwert auch zu euch, er war in jedem Herzen eines Menschen. Und genauso ist es bei jedem unter uns. In jedem von uns steckt dieser Hochmut und Stolz, der sich gegen Gott erhebt. Also der Mensch will hoch hinaus. Und ihr Lieben, das ist das Kennzeichen des Hochmuts. Aber wenn wir heute in diese Welt schauen, dann sehen wir, hat sich der Mensch heute verändert? Absolut nicht, oder? Wir sehen uns diese Welt an und das ist nichts anderes. Warum wird in Dubai ein Wolkenkratzer gebaut? Mit einer Höhe von fast 819 Metern, das Burj Dubai. Ich glaube nicht wegen der Nützlichkeit dieses Gebäudes, sondern ich glaube, um wie damals sich einen Namen zu machen. Und es scheint sogar irgendwie einen Wettkampf in dieser Welt zu geben. Wer baut das höchste Gebäude auf dieser Welt? Und seht, das zeigt die Überheblichkeit des Menschen. Er will alles größer machen, er will weiter hinaus, er will höher werden. Und das bestimmt unsere Welt, nicht wahr? Einige Verse im Johannesbrief beschreiben das Wesen in dieser Welt. In Kapitel 2, Vers 15, im ersten Johannesbrief sagt er, dass drei Dinge diese Welt kennzeichnen. Und unter diese drei Dinge kann man eigentlich alle Sünden einordnen. Das ist erstens die Lust des Fleisches. Das heißt, sprich, was der Mensch mit seinem Körper machen will. Zweitens die Lust der Augen, sprich, was der Mensch haben will. Und drittens der Hochmut des Lebens, sprich, was der Mensch sein will. Und er will ganz hoch hinaus und dabei überschätzt er sich total. Und ihr Lieben, wir könnten jetzt auf diese Menschen mit dem Finger zeigen, und auf diese Welt zeigen, aber Kennt ihr das nicht auch von euch? In eurem Herzen? Dass der Stolz, dass der Hochmut da ist, dass da Gedanken da sind, die sich erheben gegen Gott. Und ich glaube, schon kleine Kinder neigen dazu. Ein kleines Kind wurde mal gefragt, wer hat es erschaffen? Dann sagte das Kind Gott. Aber nur so groß, und die Frage war, wie es so groß geworden ist, wie es so gewachsen ist. Sie sagte, mich hat Gott geschaffen, aber dass ich jetzt so groß bin, das bin ich selber gewachsen. Spurgeon, er sagte einmal, es gibt nichts, dem das menschliche Herz leichter verfällt als dem Stolz. Und doch gibt es kein anderes Laster, das in der Heiligen Schrift noch häufiger, entschiedener und ausdrücklicher verurteilt wird. Seht ihr, Leben mit Stolz haben wir alle in unseren Herzen zu kämpfen. Und wenn du jetzt denkst, nein, das stimmt nicht, Manuel, du redest von einer Sache, das kenne ich nicht, dann kann es sein, dass du die stolzeste Person überhaupt bist. Ich gebe euch nur ein paar Beispiele, wie die Frucht des Stolzes sich auswirkt auf unser Leben, was Früchte da sind. Hast du schon einmal in deinem Herzen gedacht, weißt du, eigentlich bin ich besser als andere? Ich bin nicht so schlecht wie der und der und der. Ich bin nicht so sündig. Ich kann viele Dinge viel besser als andere. Ihr Lieben, das ist Stolz, das ist Hochmut. Oder die Art, ich kann alles schaffen. Ich kann alles reißen. Ich kann alles bewegen auf dieser Welt. Und seht mal, wie wichtig ich bin. Das ist nichts anderes als Stolz. Oder denkt mal an eure Rücklagen und Versicherungen, die wir so haben und die wir natürlich auch brauchen. Aber denkt mal an eure Rücklagen auf dem Konto, an das Geld, was da liegt bei so manchen. Warum machen wir das? Warum häufen wir das so an und versuchen uns da eine Sicherheit zu schaffen, die nicht in Gott liegt? Der Grund kann auch sein Stolz. Oder denkt an die Einstellung, sich nichts sagen zu lassen und immer das letzte Wort zu haben, zu wollen. Und dafür ist nicht in erster Linie der Teufel schuldig, sondern das ist mein stolzes Herz. Und auch, dass ich meine Sünde so schwer sehen kann und so schwer zugeben kann vor anderen, vor meiner Frau, vor meinem Mann und ihn um Vergebung bitten kann. Die Ursache liegt in meinem Stolz, in meinem stolzen Herzen. Oder ihr Jugendlichen, warum ist es für dich so wichtig, auf Facebook dich mit Bildern zu präsentieren und zu zeigen, was du bist, was du hast, was du kannst? Und du, ich glaube nicht, dass du dich vor dem du ein Bild postest, fragst, so, was sind dieses Bild jetzt zur Verherrlichung Gottes und wie ist es da, dass Gott groß rauskommt? Nein, du selber willst groß rauskommen, du selber willst dich präsentieren. Und ich glaube, wir Erwachsenen kennen das auch. Wie gern stehen wir vor dem Spiegel und schauen uns an und legen sehr viel Wert auf unser Äußeres, was wir anhaben, um uns für Menschen vielleicht auch darzustellen. Die Frage ist, warum machen wir das? Warum ist das uns so wichtig, gut vor anderen auszusehen? Kann Stolz eine Ursache sein? Ich glaube ja. Oder was würdest du davon halten, wenn ich deinen Namen von hier vorne sage? Und wenn ich dich auch noch sehr hoch lobe, dich für das, was du getan hast. Also ich meine, du bist vielleicht geistlicher als ich, aber ich würde 100% stolz werden. Meine Nase wird sich da ganz schnell nach oben ziehen, wer ich bin. Ihr Lieben, das ist die Sünde Stolz. Seht, ich könnte euch noch eine Menge Beispiele liefern, wie sich der Stolz in unseren Herzen äußert. Er ist wie eine Zwiebel, sehr vielschichtig. Und jeder von uns ist vielleicht geneigt, in einen anderen Bereich stolz zu werden. Manche verleitet ihr Aussehen, ihr Können, ihr Intelligenz zum Stolz, was sie wissen. Manche auch ihre Position, manche ihr schönes Auto oder andere Dinge. Aber auch Leute, die ihr sich als minderwertig ansehen und denken, ich bin doch nichts, ich habe nichts, ich kann nichts. Im Endeffekt sind auch sie stolz, weil sie wünschen sich ja eigentlich etwas zu sein, etwas zu haben, etwas zu können, aber sie haben es nicht. Und auch das ist Ausdruck von Stolz. Der Turmbau zu Babel, der zeigt, dass Menschen, die hochmütig sind, die Gaben, die Gott ihnen gegeben hat und Gott alleine, dass sie sie selbstsüchtig missbrauchen, um sich selber groß zu machen. Und Stolz bewegt uns immer, etwas zu tun. Und hier war es der Turm, der Ausdruck des Stolzes war. Heute ist es vielleicht die Karriere oder das Haus, Geld oder über Menschen bestimmen zu können oder ein bestimmter Dienst in der Gemeinde, den man anstrebt, um sich zeigen zu können, um etwas zu sein vor anderen, um groß zu sein zu wollen. Das kann Ausdruck meines Stolzes sein. Aber ihr Lieben, lasst uns die Frage stellen, nicht nur bei der Frucht stehen bleiben, lasst uns fragen, was ist wirklich das wahre Problem von Stolz? Ich meine, dass die Leute sich gegenseitig ermutigt haben und gegenseitig zueinander gesprochen haben, lass uns eine Stadt und einen Turm bauen, das war ja nur die Oberfläche, das war ja nur die Frucht. Aber was war in den Herzen der Menschen? Was war die Wurzel hinter dem? Und das ist ja immer eine gute Frage, dass wir uns das stellen, was ist die Wurzel? Warum tut jemand etwas? Was ist in seinem Herzen? Was motiviert ihn? Und in diesem Fall, und das ist das Problem des Stolzes, es ist nichts anderes als Götzendienst und Selbstanbetung. Seht, Gott erschuf uns hier als Anbeter. Unsere Bestimmung und unsere Identität war es, als Geschöpfe ihn zu verherrlichen und uns an ihn zu erfreuen. Das ist der Sinn unseres Lebens. Aber durch den Sündenfall haben wir alles umgedreht. Und nicht mehr Gott steht im Zentrum in unserem Leben, sondern wir haben uns in den Mittelpunkt des Universums gestellt. Und ihr Lieben, wenn jemand stolz ist in seinem Herzen, dann erhebt er sich im Endeffekt gegen Gott. Und er sagt, ich tritt jetzt in Konkurrenz gegen den Schöpfer des Himmels und der Erde. Und ihr müsst mal darüber nachdenken, euch das vor Augen führen. Ja, wir Menschen, wenn wir stolz sind, treten wir als Konkurrent gegen Gott an und sagen, Gott, wer bist du eigentlich? Ich bin hier der Herr. Um mich muss sich alles drehen. Ich muss verherrlicht und geehrt werden. Ihr Lieben, das ist totale Überheblichkeit, wenn man denkt, wer sind wir als Menschen und wer ist dieser gewaltige Gott, der einfach nur ein Wort spricht und alles war da auf dieser Welt. Und so ist eben Hochmut Götzendienst am eigenen Ich. Und wir benehmen uns, als seien wir der Schöpfer, wobei wir doch nur kleine Geschöpfe sind auf diesem Planeten Erde. Und das heißt, es verursacht, dass wir viel zu groß von uns denken und dass wir unsere natürliche Bedeutungslosigkeit vergessen in unserem Stolz. Und durch den Turmbau wollten die Menschen ihre Fähigkeit, sie wollten sie darstellen und ihren Ruhm vermehren, sodass sie Gott im Endeffekt die Ehre rauben. Und seht, deshalb ist Stolz und Hochmut so ein großes Problem. Und deshalb reagiert Gott immer prompt auf diese Sünde. Seht in den Versen 5 bis 7, da sehen wir, wie reagiert Gott auf den Hochmut des Menschen. Vers 5 bis 7 heißt es, und der Herr, er fuhr herab, um die Stadt und den Turm anzusehen, den die Menschenkinder bauten. Und der Herr sprach, siehe, ein Volk sind sie und eine Sprache haben sie alle. Und dies ist erst der Anfang ihres Tuns. Jetzt wird ihnen nichts unmöglich sein, was sie zu tun ersinnen. Wohlan, lasst uns herabfahren und dort ihre Sprache verwirren, dass einer des anderen Sprache nicht mehr versteht. Ich hoffe, ihr habt das verstanden. Jeder, der stolz ist, greift direkt Gott an. Seine Ehre. Aber Jesaja verkündigt schon in Kapitel 48, Vers 11, dass Gott seine Ehre keinen anderen geben wird, weil er Gott ist und weil sonst niemand außer ihm Ehre gebührt. Er gibt sie keinen anderen. Und aus diesem Grund kann Gott hier nicht einfach zusehen, sondern er reagiert prompt auf die Sünde, auf den Hochmut, auf den Stolz der Menschen. Wie macht er das? Er widersteht den, der hochmütig ist. Und das sehen wir nicht nur hier, sondern das sehen wir durch die ganze Schrift. Gott widersteht den, der hochmütig ist. Die Ironie liegt im Vers 5 darin, dass der Mensch in seinen Größenwahn ganz hoch hinaus wollte, aber Gott von seinem Thron herabfahren muss, um zu sehen, was macht denn dieser kleine Mensch da? Was versucht er denn da anzurichten? Was versucht er denn da zu bauen? Und das zieht das Tun des Menschen eigentlich ins Lächerliche, was der Mensch da versucht. Und ihr Lieben, das ist es auch. Egal wie hoch der Mensch den Turm auch baute, Gott, er muss immer noch herabfahren, um zu sehen, was macht der Mensch da? Was tut er da eigentlich? Also, das zeigt das Verhältnis von Gott und dem Menschen. Er ist wie ein kleines Sandkorn, das mit einem Riesenberg, man kann das nicht vergleichen und auf eine Stufe setzen. Und so wird eigentlich durch diese Aussage schon der Mensch aus seinem Hochmut überführt und wohin ihn das geführt hat. Gottes Beobachtung über das Tun der Menschen führt ihn zu einer Bewertung der Lage in Vers 6. Denn die Vereinigung der Menschen unter einer Sprache bringt zwei Probleme. Das erste Problem war, dass der Bau der Stadt mit ihrem Turm erst der Anfang ihres Tuns war. Also es ist nach der Sintflut wohl die erste gemeinsame Auflehnung gegen Gott, wo sich Menschen zusammentun, um in ihren Hochmut gegen Gott zu arbeiten. Und das zweite Problem ist, dass Gott sagt, jetzt wird dem Menschen nichts mehr unmöglich sein, was sie sich ausdenken. Gemeint ist damit nicht, dass Gott sich jetzt Sorgen macht, oh, wird der Mensch zu mächtig werden und werde ich auf einmal nicht mehr Herr über ihn sein? Das ist natürlich nicht gemeint. Gemeint ist, wenn die Menschen weiter zusammenbleiben, werden sie sich noch viel mehr vereinen unter einer Sprache und noch auf viele andere Arten und Weisen in ihren Hochmut gegen Gott sündigen und Schaden anrichten. Und wenn Gott nicht eingreift, wird der ganze Götzendienst noch viel, viel schlimmer werden. Und seht, deshalb muss Gott eingreifen und das Gericht in Vers 7 bringen. Und das Gericht, das bestand nicht mehr, dass Gott alle vernichtete, wie bei der Sintflut. Nicht, dass die Menschen das nicht auch verdient hätten, aber Gott hat zugesagt in dem Bund mit Noah, das wird nicht mehr so sein. Er wird das nicht mehr tun. Aber trotzdem muss Gott eingreifen. Und der dreinige Gott, er ermutigt sich jetzt selber auch, schaut mal in Vers 7, mit einem Wohl an und sagt so, jetzt müsst ihr ernten, was ihr gesät habt. Und er verwirrt die Sprache, als Gericht die Sprache der Menschen, sodass sie sich nicht mehr verstanden und deshalb ihr gemeinsames Ziel nicht mehr umgesetzt werden konnte. Also die Menschen, sie mussten aufhören, die Stadt zu bauen und sie wurden zerstreut auf die ganze Erde. Und seht, hier sehen wir, dass Gott kommt immer zum Ziel. Er kommt zum Ziel mit dem Menschen, er kommt zum Ziel ohne den Menschen, aber er kommt auch zum Ziel gegen den Menschen. Und das sehen wir hier ganz klar. Sein Befehl, dass die Menschen sich ausbreiten sollen, wurde hier Folge geleistet durch das Gericht. Aber es war nicht nur ein Ausdruck des Gerichtes, sondern es war auch ein Ausdruck der Gnade Gottes. Denn das er die Menschen nicht einfach laufen ließ in ihrer Sünde. Das war Gnade von Gott. Auch, dass er die Menschen nicht vernichtete, war auch Gnade von Gott. Und seine Gnade besteht auch darin, dass er zwar die Sprachen verwirrt hat, sodass wir heute etwa 6.800 Sprachen auf dieser Welt haben, aber dass er ihnen nicht die Fähigkeit zu sprechen nimmt. Stellt euch mal vor, wir könnten gar nicht mehr reden miteinander. Wie schlimm wäre das? Wir könnten uns nicht mehr austauschen und keine Beziehungen pflegen miteinander. Ja, es gibt Trennung durch das, dass es so viele Sprachen auf dieser Welt gibt. Und wenn ihr mit unseren iranischen Geschwistern reden wollt, dann merkt ihr das. Da ist eine gewisse Trennung da. Aber wir können uns noch immer irgendwie mit Händen und Füßen und ein bisschen Englisch, wir können uns da noch ein bisschen verständigen. Und dafür können wir Gott danken, dass er uns das geschenkt hat. Der Hochmut, er brachte die Ergebnisse, dass die Menschen zerstreut wurden. Und das erklärt auch, warum Nimrod, die in Kapitel 10, Vers 11, Babylon verlassen musste. Zweite Ergebnis war, dass sie aufhören mussten, die Stadt zu bauen. Das letzte Ergebnis war, dass aufgrund dieser Sprachverwirrung der Name der Stadt Babel bekam. Und Babel oder Babylon bedeutet auf Hebräisch Verwirrung. Und das ist unausweichlich die Folge jeder hochmütigen Vereinigung, die gegen Gott arbeitet, die Gott nicht mit einschließt. Und wir alle wissen, dass es Babylon später wieder aufgebaut wurde und zu einem mächtigen Ausdruck des Stolzes und des Hochmuts wurde, denkt an Daniel in Kapitel 4. Also so wurde diese Stadt bis heute eigentlich nicht bekannt wegen dem Menschen, was sie bauen wollten, sondern sie wurde bekannt wegen Gott, weil er dort die Menschen auf die Erde zerstreute. Und so seht ihr, das ist die Folge des Hochmuts. Seht, der Hochmütige, er will ganz hoch hinaus. Und er wünscht sich das. Aber wie in der Einleitung mit der Diät, genau das Gegenteil passiert von dem, was er sich wünscht. Er wird erniedrigt. Wenn ihr mal zu Sprüche Kapitel 29 geht, Sprüche 29, da sehen wir das genauso im Vers 23. Sprüche 29, 23, da steht, der Hochmut eines Menschen, der will hoch hinaus, aber es passiert, steht in diesem Vers, er erniedrigt ihn. Der Hochmut des Menschen erniedrigt ihn. Aber der Demütige erlangt Ehre. Das heißt, jeder, der hochmütig ist, er schießt sich letztendlich selber ins Bein. Er schneidet sich ins eigene Fleisch. Es passiert genau das Gegenteil, was er möchte. Und seht, so sehen wir in diesen Versen, wie Gott reagieren muss auf den Hochmut des Menschen. Gott demütigt die, die stolz sind, die sich selber gegenüber ihn erheben. Und er macht die zunichte, die sich, die hoch hinaus wollen. Und seht, deshalb braucht von Grund auf jeder Mensch ein neues Herz. Ein Herz, was bereit ist, sich unter die Autorität, unter die Anordnung Gottes zu beugen, unter seine Person. Denn der Mensch ist unverbesserlich. Das Herz des Menschen wird nicht durch Gericht verbessert. Das sehen wir auch in der Urgeschichte. Gott muss eingreifen. Gott erwählt sich schlussendlich in Kapitel 12 einen Mann, durch den er die Menschen wieder segnen möchte. Und durch den er den Erlöser Jesus Christus bringt, der uns Menschen ein neues Herz schenkt durch sein Erlösungswerk auf Golgatha. Und seht, weil wir hochmütig sind, jeder von uns so und so, brauchen wir Jesus Christus, der uns ein neues Herz schenken kann. Ein Prediger erzählte einmal, dass eine sehr stolze Dame von beträchtlichem Reichtum. Er besuchte sie während einer Krankheit und sie sagte zu ihm: Meinen Sie, Herr Prediger, dass wenn ich im Himmel bin, eine Person wie meine Magd, die Betty, an demselben Ort sich aufhalten wird, wo ich bin? Ich könnte ihre Gesellschaft schon hier nicht ertragen. Ich kann sie einfach nicht leiden, nicht ausstehen. Sie ist ja, muss ich sagen, ein ganz braves und rechtschaffenes Mädchen, aber ich könnte es nicht ertragen, dass sie mit mir im Himmel ist. Der Prediger sagte darauf: Nein, Madame, ich nehme mich an, dass sie da sein wird, wo sie hinkommen. Und er kannte die Magd als eine sehr demütige und treue Christin. Und er sagte zu dieser stolzen Dame, dass der Hochmut einer der hässlichsten Sünden ist überhaupt. Und dass, wenn sie sich nicht demütigt vor Gott, sie nicht da hinkommen wird, wo ihre Magd eines Tages sein wird. Ihr Lieben, seht, in dein Stolz denkst du, du bist besser als andere. Und du bist richtig dran. Mit deinem Leben kannst du vor Gott bestehen. Aber ihr Lieben, du irrst dich hundertprozentig. Denn nur der Demütige, der seine Schuld vor Gott eingesteht, der sich zu Christus wendet und der sein Leben unter die Herrschaft Christus bringt, der wird vor Gott bestehen können. Und sonst niemand. Sonst niemand. Denn Gott, er muss widerstehen bis ins Letzte den Stolzen. Und das sehen wir beim Turmbau und das zieht sich durch die ganze Schrift. Und das wird eines Tages sein, wenn du nicht dich jetzt schon unter Christus dich beugst und deine Schuld anerkennst und Christus den Glauben annimmst. Und deshalb brauchst du mehr als anderes Christus für dein Leben. Aber für alle, die sich gedemütigt haben, die das anerkannt haben, die ihnen das bewusst geworden ist, die sich gebeugt haben unter Christus, unter seiner Gnade, die gerettet wurden, die haben das Vorrecht, auf der Seite Gottes zu stehen. Aber ihr Lieben, wenn wir aber trotzdem stolz werden, und das werden wir sehr oft und sind wir, dann ist es so, wie wenn wir wieder zu unserem alten Leben zurückgehen würden und wie wenn wir zu der Gegenmannschaft zurückgehen würden, um gegen Gott zu spielen. Ihr Lieben, und Gott, er kann das nicht dulden. Denn Gott ist der Herr und sonst keiner mehr. Er duldet neben sich keinen. Er verdient es, allein geehrt, angebetet, gefürchtet, geliebt und gepriesen zu werden. Und wenn wir hochmütig sind, wird Gott wirklich alles in seiner Liebe daran setzen, um uns davon zu befreien. Denn Gott, er richtet sich gegen den Stolzen, das haben wir gesehen. Und es gibt andere Verse, die das bezeugen. Gott widersteht den Stolzen. Thomas Watson, er sagte einmal: Der stolze Mensch ist das Ziel, auf das Gott schießt, und er verfehlt sein Ziel niemals. Er richtet sich gegen den Stolzen. Und ihr Lieben, deshalb müssen wir sehen, wie ernst dieses Problem ist in unseren Herzen. Und wie ernst es ist, dass Gott uns das zeigt. Und er macht das nicht, um uns fertig zu machen oder niederzumachen, sondern er macht es, um uns zu Christus zu ziehen, um uns Gnade in Christus zu schenken, um uns zu Golgatha zu ziehen, damit wir frei werden von unserem Stolz, damit wir erlöst werden davon. Denn wir schaden uns im Endeffekt nur selber und wir schaden der Ehre Gottes. Und Gott, er muss uns widerstehen, wenn wir stolz werden. Und ihr Lieben, das geschieht, wenn wir darüber nachdenken und wenn wir sehen, wie ernst das Gott ist. Und wir schauen, wie geschieht Veränderung. Dann ist das Evangelium Jesu Christi immer der Anfang. Denn im Evangelium sehen wir, dass wir Gott gar nichts bringen können. Dass wir nackt vor ihm stehen. Und dass wir ihn brauchen, Jesus, der für uns am Kreuz gestorben ist. Und dass wir ein neues Herz brauchen, das Christus uns schenken muss. Warum geht jemand, der krank ist, zum Arzt? und sag nicht einfach, ja, ich bin ja gar nicht krank oder ich habe ja gar kein Problem. Er geht zum Arzt, wenn er das Problem sieht. Und wenn er sieht, ich bin nicht gesund, ich muss zum Arzt. Und ihr Lieben, die Wahrheit Gottes zeigt uns unseren Stolz, damit wir zu Christus kommen. Dort, wo wir Vergebung, wo wir Heilung erfahren, wo wir Veränderung erfahren. Und wo unser Denken verändert wird durch Gottes Wort. Und wo wir immer mehr diesen Stolz, diesen Hochmut ablegen können. Und immer mehr Demut und Sanftmut und alle anderen Früchte anziehen können in unserem Leben, in unseren Herzen. Und deshalb ist es unbedingt notwendig, dass wir uns der Wahrheit Gottes im Evangelium, dass wir uns damit auseinandersetzen, damit es sich etwas verändern kann. Und ich hätte noch viel zu sagen, weil das ist ein lebenslanger Kampf in dein Herzen und in mein Herzen. Aber ich glaube, dass viele von uns vielleicht sich jetzt denken, irgendwie sehe ich das noch nicht in meinem Leben. Ich kann das noch nicht so beurteilen, dass das wirklich so ein Problem ist in meinem Herzen. Und deshalb habe ich noch was für euch, um euch mehr damit zu beschäftigen. Das ist eine Hausaufgabe, die jeder von euch mitkriegt. Und hier werden viele Früchte aufgezeigt, ich glaube 21, von dem, was einen stolzen Menschen ausmacht und was einen demütigen Menschen ausmacht. Und ich bitte euch, dass ihr diese Hausaufgabe, dieses Blatt in einer Stunde, wo ihr Zeit habt, dass ihr das durchgeht, die ganzen Aussagen, und dass ihr ankreuzt, was auf euch zutrifft. Ganz offen und sagt, Herr, zeig mir mein Stolz, mach mir es deutlich, wo ein Problem ist und überführt um mich. Und wenn du das gemacht hast, dann beredest du das mit Gott. Und dann bekennst du ihm wahrscheinlich Sünde und sagst, Gott, hilf mir, dass es anders wird in meinem Leben, dass du mich veränderst. Und was du dann noch machst, dann gehst du zu deinem Ehepartner oder zu deinem vertrauten Freund oder jemand anderen, dem du Vertrauen hast, und sagst ihm, hey, können wir das gemeinsam durchgehen? Kann ich mit dir darüber sprechen? Und ich sage auch eine Warnung zu dieser Hausaufgabe, denn in unserer Sünde können wir sehr Böses tun, auch mit so etwas. Benutz das ja nicht als ein Werkzeug, um gegen deinen Partner zu schießen und um das für ihn auszufüllen. Du sollst das für dich ausfüllen, okay? Und mit ihm darüber zu sprechen, über deine Not und nicht über seine Not, okay? Aber setz dich der Wahrheit Gottes aus, damit wir sehen das Problem und damit Veränderung geschieht. Ich teile das gleich aus, aber ich will schließen und ich hätte noch viel mehr zu sagen, aber leider reicht die Zeit nicht. Jeremia 9, 22 bis 23, da heißt es, so spricht der Herr, der Weise, gibt es Weise unter uns? Gibt es intelligente, weise Leute? Ich denke schon, ja. Aber der rühmt sich nicht seiner Weisheit. Und der Starke, gibt es Starke unter uns? Ich sehe hier ein paar Starke, okay. Aber auch er rühmt sich nicht seiner Stärke. Und der Reiche, ich denke, auch die gibt es unter uns. Und wenn du mehr zur Verfügung hast, als das, was du brauchst, bist du biblisch gesehen reich. Aber der Reiche rühmt sich auch nicht seines Reichtums, sondern wer sich rühmt, rühme sich dessen, Einsicht zu haben und mich zu erkennen, dass ich der Herr bin, der Gnade, Recht und Gerechtigkeit übt auf der Erde. Denn daran habe ich gefallen, spricht der Herr. Und in Galater 6, Vers 14 sagt Paulus, mir aber sei es fern, mich zu rühmen oder stolz zu sein oder hochmütig zu werden. Mir sei es fern, mich zu rühmen, als nur des Kreuzes unseres Herrn Jesus Christus, durch das mir die Welt gekreuzigt ist und ich der Welt. Worin liegt unser Ruhm? unser Stolz, hundertprozentig nicht in uns, allein in unseren Herrn, in unseren Schöpfer und in dem, was Jesus Christus für uns getan hat. Lass uns aufstehen, ich möchte noch beten. Vater, du kennst unsere Herzen und du weißt um dieses Problem eines jeden von uns, auch in meinem Leben, dass wir sehr schnell stolz sind und uns erheben gegen dich als Konkurrent, gegen dich. Und Herr, du kannst uns noch viel mehr Einsicht geben von diesem Problem in unserem Herzen, in unserem Leben. Und Herr, du willst nicht, dass wir daran verzweifeln, sondern du willst uns deine Gnade schenken. Und du schenkst Gnade dem, der demütig ist, der das anerkennt, der sich nicht verteidigt und rechtfertigt, sondern der das Problem sieht. Und du hilfst durch dein wunderbares Evangelium immer mehr aus Hochmut und aus Stolz. Danke, dass dir gefällt, ein Herz, das zerbrochen ist, das zerschlagen ist vor dir und dass es dir wohlgefällig ist. Und wir bitten dich, dass du uns dazu hilfst und dass du auch diese Aufgabe gebrauchst dazu, zu deiner Ehre. Amen.